Himmelklar ist hier, der katholische Podcast mit Tim Helsen in dieser Woche. Hallo zusammen! Dass die Karrierechancen für Frauen in der katholischen Kirche anders aussehen als die von Männern, ist nichts Neues. Aber meine heutige Gesprächspartnerin bricht diese Tendenz total auf. Beate Gillis ist die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz und erlebt in ihrem beruflichen Alltag, dass die Kirche vor großen Herausforderungen steht.
Gleichzeitig aber natürlich bei den ganzen politischen Fragen, vor denen wir stehen, wird deutlich, ja, es braucht aber diese Botschaft. Es braucht auch nochmal eine Perspektive aus einer Haltung heraus, wie gucken wir auf Probleme, vor denen wir stehen. Und da merke ich durchaus im Gespräch, also die Bischöfe gehen ja immer wieder auch in Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die ich dann auch mit begleiten darf. Und da merke ich, dass da sehr gut hingehört wird.
Und dass auch wenn die Kirche in Deutschland an Bedeutung immer mehr abnimmt. Diese Entwicklung, auch der sinkenden Mitglieder, läuft schon seit längerer Zeit, denn immer weniger Eltern lassen ihre Kinder taufen.
Und das gilt es erstmal auch zu akzeptieren und nicht in der Perspektive einer glorreichen Vergangenheit zu leben. Natürlich aber heißt es auch, sich aktiver ins Spiel zu bringen in der Frage, warum bin ich denn noch dabei? Das ist etwas, glaube ich, was wir ein Stück neu lernen müssen, das auch mit einem starken Selbstbewusstsein ins Spiel zu bringen.
Und ich freue mich, dass Dr. Beate Gillis in dieser Woche bei Himmelklar zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Was sind die Aufgaben einer Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz?
Es ist vor allen Dingen mal die Organisation des Sekretariates der Bischofskonferenz. Die Bischöfe haben ein großes Sekretariat. Dazu gehören rund 200 Mitarbeitende, die die Arbeit der Bischöfe als Bischofskonferenz unterstützen. Und das erstmal zu organisieren, das prägt meinen Alltag vor allen Dingen. Und dann natürlich die großen Sitzungen der Bischöfe zu begleiten, vorzubereiten. Und natürlich auch die Durchführung zu organisieren. Und dann siedeln sich natürlich darum herum auch Prozesse an. Der synodale Weg ist natürlich jetzt eines der prominentesten Beispiele dafür. Das kommt dann hinzu. Und es bedeutet einfach viel Kommunikation, viel Koordination, die Dinge zusammenzubringen. Natürlich auch so ein bisschen mit den Mitarbeitenden und den Bischöfen, den Kommissionsvorsitzenden vor allen Dingen, die Spurensuche, wo sind jetzt die Themen, die jetzt angegangen werden müssen. Das ist aber von daher viel koordinierende Tätigkeit.
Was sind das gerade so ganz aktuell für Themen, die da angegangen werden müssen?
Na, es ist natürlich vor allen Dingen, also wenn ich jetzt in der kirchlichen Bereich gucke, dann ist es natürlich die Frage, wie können wir in der katholischen Kirche in Deutschland Synodalität nochmal neu auf den Weg bringen. Es sind schon viele synodale Strukturen da. Wie geht das jetzt auch nochmal auf der Ebene der Bischofskonferenz? Und in der Gesellschaft würde ich mal sagen, das ist im Moment eine besonders spannende Herausforderung, weil einerseits ganz klar ist, die katholische Kirche wird kleiner, sie verliert an Bedeutung, es sind weniger Menschen, die in einer engen Bindung zur Kirche stehen und gleichzeitig aber natürlich bei den ganzen politischen Fragen, vor denen wir stehen, wird deutlich, ja, es braucht aber diese Botschaft, es braucht auch nochmal eine Perspektive aus einer Haltung heraus, wie gucken wir auf Probleme, vor denen wir stehen. Und da merke ich durchaus im Gespräch, also die Bischöfe gehen ja immer wieder auch in Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die ich dann auch mit begleiten darf. Und da merke ich, dass da sehr gut hingehört wird. Und auch danach darum gebeten wird, dass die Botschaft der Kirche da auch hörbar wird in unserer Gesellschaft.
Wie genau sichern Sie das für die nächsten Jahre? Also wie fällt da so Ihre Prognose für die nächsten 5 bis 10 Jahre aus?
Naja, also ich glaube, die katholische Kirche in Deutschland ist immer noch sehr gut aufgestellt. Von daher ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren überhaupt keine Gefahr. Aber es ist jetzt die Frage, alle Verantwortlichen in den Bistümern und auch auf der Ebene der Bischofskonferenz, nutzen wir diese Zeit der nächsten 5 bis 10 Jahre, um unsere Struktur so anzupassen, dass wir zukunftsfähig sind. Denn das prägt die katholische Kirche in Deutschland, dass wir viele Strukturen ausgebildet haben. Das ist ein großer Schatz, das unterscheidet uns auch von vielen anderen Kirchen in der Welt. Aber es ist einfach auch ein Auftrag und es wird jetzt auch zur Belastung, weil wir nicht mehr in der Lage sind, die Strukturen auszufüllen. Und da gehört ja Geld zu, es gehören aber vor allen Dingen Menschen dazu. Und da ist jetzt die Frage, schaffen wir den Sprung? Und da haben wir viel Potenzial und es ist vor allen Dingen eine Frage, tun die Bistümer sich da auch zusammen, stärken wir diese Zusammenarbeit, dass wir es gemeinsam auf den Weg bringen. Und die Prozesse, die laufen in den Bistümern, habe ich den Eindruck, da gucke ich natürlich nicht so genau rein und ganz stark jetzt auf der Ebene der Bischofskonferenz. Und es ist gar nicht so leicht, diese Perspektive einzunehmen, nicht erst sozusagen auf den eigenen Nahbereich zu gucken, sondern auf das gemeinschaftliche Projekt. Das ist nicht immer der einfachste Weg. Aber da gilt es dran zu bleiben und dafür zu werben.
Ja, das glaube ich sofort. Sie haben ja schon die Strukturen angesprochen. Was für Strukturen müssen sich denn in den nächsten Jahren unbedingt ändern, damit die Kirche eben auch zukunftsfähiger ist?
Die Bischöfe haben dafür ein Aufgabenklärungsprojekt gestartet, weil wir als Bischofskonferenz eine sehr gewachsene Struktur haben. Das betrifft einmal das Sekretariat der Bischofskonferenz und die bischöflichen Kommissionen, die einfach ein Stück das Brain, sage ich jetzt mal, der Bischofskonferenz sind, wo wir viele Themen sehr, sehr grundständig bearbeiten können. Und es gibt darüber hinaus viele Einrichtungen, die durch dann stärker den VDD, also den Verband der Diözesen, finanziell auch gefördert werden. Und an der Stelle ist das ein gewachsenes System und man muss jetzt schauen, was kann sich die katholische Kirche in Zukunft noch leisten. Da werden auch Dinge wegfallen müssen. Und da ist dann natürlich zu schauen, vor allen Dingen, wie kann es transformiert werden. Weil manchmal haben wir Strukturen, die sich ausgebildet haben, wo ein Thema dahinter steht, was weiterhin wichtig ist. Aber brauchen wir noch alle Strukturen? Und die ganz große Frage, und da haben wir viel Potenzial zu heben, ist, müssen alle alles machen? Und wenn wir an der Stelle es schaffen, Synergien zu generieren, dann haben wir das Potenzial, dass eigentlich wenig wegfallen muss, aber in anderen Strukturen auch gemacht werden kann. Und durch die Fülle unserer ganzen Einrichtungen und Strukturen haben wir an der Stelle ganz viel Luft nach oben.
Das wird wahrscheinlich ein großes Thema der kommenden Jahre sein, kann ich mir gut vorstellen. Was meinen Sie denn, wie bewältigt die DBK, wie bewältigen Sie diese Herausforderungen?
Wir haben jetzt damit angefangen und es liegen die ersten Vorschläge auch auf dem Tisch und wir merken natürlich, dass das sehr schmerzhaft ist, weil wenn konkret in Zukunft ein Zuschuss nicht mehr ausgereicht werden kann an einer Institution, dann ist das erstmal auch schmerzhaft. Und dann ist das etwas, was Diskussionen auch hervorruft. Und da gilt es natürlich, den Blick auf das Ganze zu wahren. Und es ist nicht eine Frage von, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern es ist ja immer eine Frage, reichen die Ressourcen, um es zu machen? Und das System ist schon so auch, sage ich jetzt mal, ausgepresst, dass wir nicht mit dem Rasenmäher einfach weiter alles ein bisschen kürzen. Das wissen alle, die Kosten steigern sich und diese Perspektive ist von daher jetzt nochmal, und das sind harte Einschnitte. Und wir werden diese Diskussionen, das wird einfach eine wirkliche Herausforderung für alle Beteiligten.
Wenn man bei Ihnen aus dem Büro geht, dann ist das des Pressesprechers nicht weit. Wo besteht denn die klare Abgrenzung Ihrer Tätigkeit und der des Pressesprechers?
Das ist ganz klar, der Pressesprecher ist der Sprecher. Das heißt, wir sind natürlich im sehr, sehr engen Austausch. Ganz viele Fäden laufen da zusammen. Natürlich auch mit der Leitung insgesamt, sei es jetzt der Vorsitzende der Bischofskonferenz und natürlich auch hier im Haus die Verantwortlichen. Und wir sprechen diese Dinge ab. Aber der Sprecher ist derjenige, der es dann auch nach außen vertritt. Und natürlich manchmal ist es dann auch die Generalsekretärin, die dazu Stellung nimmt oder der Vorsitzende. Aber das ist etwas, jetzt auf der Arbeitsebene ist es dann einfach der Sprecher.
In der Kirche, in der Kirchenpolitik wird viel debattiert und diskutiert. Sie sind in der Deutschen Bischofskonferenz eine sehr wichtige Person, selbstverständlich. Inwiefern nehmen Sie denn eigentlich aktiv an diesen Debatten teil?
Meistens bin ich mittendrin, weil natürlich die Sachen hier auflaufen und wir dann entscheiden müssen, welche Themen greifen wir auf, wie nehmen wir dazu Stellung. Und natürlich jetzt im Moment, wir sind jetzt in Deutschland im Moment in einer sehr spannenden Phase, wo sich politisch nochmal viel tut und wo ja genau die Frage war, wo ist es nochmal wichtig, dass die Kirche auch ihre Stimme erhebt. Das ist natürlich im politischen Kontext auch nochmal ganz stark in der Aufgabenstellung des katholischen Büros in Berlin. Das ist die Stelle der Bischöfe, die nochmal für den direkten politische Kommunikation auch zuständig ist. Aber natürlich auch das muss abgesprochen sein, wie nimmt das katholische Büro diese Verantwortung wahr. Es sind immer Positionen, die natürlich aus der Versammlung der Bischöfe auch kommen sollen. Und das ist natürlich auch etwas, was die Bischöfe haben, treffen sich im Ständigen Rat einige Male im Jahr. Es gibt zwei große Vollversammlungen, wo auch die Weihbischöfe mit dabei sind. Da gibt es Grundpositionen, die auch wirklich sehr solide erarbeitet werden. Aber es gilt dann im tagespolitischen Geschäft auch zu reagieren. Und da bin ich sehr mittendrin.
Und wie genau sieht das dann aus? Geben Sie einfach Input oder formen Sie ganz bewusst diese Debatten oder können Sie auch Ihre eigenen Vorstellungen durchbringen?
Naja, wenn etwas passiert, dann müssen wir reagieren und dann ist es auch meine Aufgabe zu schauen, wen gilt es jetzt einzubeziehen? Mit wem muss man jetzt sozusagen auch nochmal schauen, wo ist unsere Position? Haben wir da sozusagen etwas, was wir stark machen können oder muss man es jetzt noch mal auch ein Stück neu formulieren. Und dann laufen die Drähte ganz eng zwischen dem Vorsitzenden, vor allen Dingen natürlich, weil der auch noch mal derjenige ist, der dann für die Bischofskonferenz die Verantwortung hat und spricht. Und natürlich dann den jeweiligen Sachverantwortlichen und den Pressesprecher. Und das ist eine sehr, sehr intensive Arbeit manchmal, aber auch spannend. Und es gilt natürlich dann auch noch mal ein bisschen zu schauen, den Kreis auch sinnvoll zu erweitern. Also wer ist jetzt nochmal der Impulsgeber? Und die Bischofskonferenz ist einfach nochmal, es gibt ja niemanden, das unterscheidet sich von anderen Institutionen und ich merke, dass es aber manchmal so ein bisschen parallel gesehen wird. Bischofskonferenz ist der Zusammenschluss der Diözesen und das ist immer nochmal wichtig, genau diese Ebene auch zu behalten. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, der Vorsitzende ist die zentrale Figur an der Stelle, dann ist er nicht derjenige, den es ja da stark zu machen gilt, sondern er muss sozusagen auch die Konferenz stark machen.
Wie ist es denn für Sie in Deutschland mit all den Bischöfen zusammenzuarbeiten? Müssen Sie dann häufig ja Ihre ganzen Schäfchen zusammenhalten? Wobei man ja hier besser sagen müsste, alle Hirten gut zusammenhalten.
Das ist so. Es gilt dazu, dann auch zu schauen, wo gehen die Wege gemeinsam. Und das ist eine Arbeit, die Bischöfe, das werde ich häufig gefragt und ich merke dann immer so ein Bild da, weil es immer das Bild ist, auch allein unter Bischöfen. Das ist natürlich häufig so und ich merke, dass da etwas mir entgegenkommt als Bild, auch dass ich natürlich, weil es jetzt eine Frau ist, ist es deutlich sichtbarer. Wenn es ein Mann wäre, wäre es nochmal anders. Und wenn es ein Priester ist, dann ist er auch allein unter Bischöfen. Aber das wird nicht so wahrgenommen. Und das ist aber etwas, was vollkommen unproblematisch ist in meinem Alltag, weil die Bischöfe haben mich zu ihrer Generalsekretärin gewählt, haben mir dieses anvertraut und erwarten, dass ich das auch mache und die einbringe in die Konferenz. Was sind jetzt so die Themen, wo könnte die Spur sein und Vorschläge machen? Und das ist von daher im Doing. Und ich muss sagen, alle Bischöfe sind da sehr respektvoll.
Das ist schön zu hören. Was hat denn damals bei Ihnen dazu geführt, dieses Vertrauen anzunehmen und sich dafür zu entscheiden, gut, ich will jetzt Generalsekretärin werden?
Das war ein kurzer, aber sehr intensiver Prozess. Weil die Stelle war ausgeschrieben, das war ein Prozess, der länger lief, das war eine öffentliche Ausschreibung und nicht sofort habe ich gesagt, da werfe ich meinen Hut in den Ring. Was allerdings eigentlich auch mehr damit zu tun hatte nochmal, dass es auch eine Frage war, passt das jetzt in meine persönliche Lebenssituation? Und dann kam aber nochmal sehr konkret die Frage und dann waren es nur ein paar Wochen, die ich die Zeit hatte zu überlegen. Ich habe gespürt, es ist eine wirkliche Herausforderung, es ist eine wirkliche Chance. Die Bischöfe wollen da etwas, auch indem sie sehr konkret nach einer Person gesucht haben, die eben nicht mehr Priester ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann braucht es auch eine Antwort darauf von einer möglichen Kandidatin. Und dann habe ich gedacht, okay, da springe ich. Und es hat jetzt in meinen, also in meinem Lebenslauf, habe ich immer meine Stellen relativ lange gemacht. Ich war 10 Jahre in einem Bildungswerk. Ich habe gut 10 Jahre im Bistum Limburg auch schon in der Bistumsleitung gearbeitet. Es waren aber auch immer Sprünge damit verbunden, immer in neue Systeme. Das passte von daher eigentlich zu meinem Weg ganz gut.
Gab es denn schon mal eine Überraschung für Sie oder etwas, bei dem Sie dachten, oh nee, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt?
Ich mache mir grundsätzlich da nicht zu viele Erwartungen vorher, dass ich nicht ein festes Bild habe, was dann, sondern zu so einer Position gehört, mit einer großen Offenheit und mit Vertrauen da auch einfach hineinzugehen. Und da gab es viele Überraschungen. Also, weil natürlich ich nicht erwartet hätte, was es für eine Resonanz gibt zum Beispiel. Auch in der Frage, in welche in welche Gesprächszusammenhänge ich hineinkomme, im weltkirchlichen Kontext, das ist eine neue Welt für mich, die aber auch sehr spannend ist.
Ich habe jetzt mal eine etwas persönliche Frage an Sie. Wären Sie denn gerne Priesterin geworden?
Wenn das wirklich eine Berufung wäre, dann wäre diese Position sehr schwer auszugestalten. Weil wenn man sich da in Konkurrenz setzt, so, und ich kenne natürlich Frauen, die diese Berufung in sich tragen, und ich kann das für mich ganz klar sagen, dass das für mich jetzt kein Thema gewesen. Ich bin ja auch beruflich erstmal nicht in den pastoralen Dienst eingestiegen, sondern sehr bewusst auch in die Bildungsarbeit. Von daher bin ich mit dieser Frage, die ist für mich geklärt. Und ich erlebe es auch gerade in diesem Zusammenspiel. Es ist gut, dieses priesterliche Amt zu haben. Das ist etwas, wo ich auch denke, wir brauchen auch nochmal einen neuen Zugang auch zu dem Charisma dieses Amtes, was es auch für uns nochmal in der Kirche als Schatz bedeutet, ein solches Amt zu haben. Ich kann den Schmerz von vielen Frauen teilen, dass es eine Frage ist, dass Frauen diesen Zugang nicht haben. Und es ist in der Weltkirche auch eine Frage. Aber es ist nicht für mich persönlich diese Sehnsucht da.
Sie haben gerade schon mal das Charisma des Priesteramts angesprochen. Was macht denn für Sie dieses Charisma aus?
Naja, der Priester ist ein, Sie haben eben schon mal von Hirten gesprochen, und es ist etwas, was nicht nur aus sich selbst heraus, sondern es ist mit diesem Sakrament verbunden, und das ist immer auch eine Zusage. Und es ist die Zusage Gottes zu diesem Menschen, er wird mit ihnen etwas hineingenommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch für das Amt ganz wichtig ist, dass es eben nicht nur die Person ist, sondern auch eben dieses Amt, in das eine Person hineingeht und das eine Person füllt. Und da kommt etwas dann zusammen. Und das, finde ich, ist eine Stärke auch dieser Leitungsstruktur. Und ich merke, dass das auch eine große Akzeptanz hat. Also jetzt in der Frage, in der großen, immer wenn Bischöfe neu berufen werden, dann gibt es eine große Erwartung in den Bistümern und auch eine große Freude in der Weihe von Bischöfen erlebe ich jetzt. Jetzt hatten wir in der letzten Zeit da auch einige Veränderungen in der Bischofskonferenz, und ich erlebe das, dass genau diese besondere Sendung nochmal auch im Volk Gottes wahr und ernst genommen wird.
Wie sieht denn da Ihre Vorstellung von der Zukunft aus? Glauben Sie, dass dieses Charisma noch einmal wiederentdeckt wird?
Also es gibt ja immer noch Menschen, die das für sich auch entdecken und sich da auf diesen Weg machen. Es ist natürlich auch diese Frage von Zugängen zum Amt, das ist eine Dimension, die immer diesen Schatten wirft. Und das macht es schwierig. Und ich glaube, dass wir uns ein bisschen davon lösen müssen, dass das nicht so überbordend ist an dieser Stelle. Und ich hoffe das sehr, weil das ist eine Stärke auch in einer kirchlichen Struktur, was uns ganz fundamental unterscheidet von anderen weltlichen Zusammenschlüssen von Menschen.
Also glauben Sie, dass sich da in Zukunft noch mal etwas ändern muss, auch mit den Dingen, die mit dem Priestertum einhergehen?
Also ich glaube, dass, wenn wir in die Weltkirche schauen, die Frage war, warum fühlen sich Menschen da berufen und gehen den Weg, dann ist es ja immer auch ein Konglomerat von Möglichkeiten, die ein solches Amt auch bietet. Und das darf man auch ganz ehrlich hinschauen. Und von daher, glaube ich, muss sich da etwas ändern. Wir müssen allerdings auch schauen, dass wir das eben diesen Schatz, den wir haben und in dieser Wertschätzung auch stark machen. Weil das ist, glaube ich, für Menschen, die sich für einen Beruf entscheiden, ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn das sozusagen immer schlecht geredet wird, dann ist das auch in der Frage von Attraktivität. Also da, und es gilt, wenn Priester ihre Berufungsgeschichte erzählen, und ich kann es ja für meinen eigenen Lebensweg auch sagen, ich wäre nicht Generalsekretärin, wenn es auch nicht eine Anfrage gegeben hätte. Und die Frage ist ja, gibt es diese Anfrage für junge Menschen heute noch? Und im Moment ja immer noch für junge Männer. Kannst du dir vorstellen, Priester zu werden? Das wird wichtig bleiben.
Eines der großen Probleme der katholischen Kirche in Deutschland ist der Mitgliederschwund. Der wird sich aller Wahrscheinlichkeit ja auch fortsetzen. Muss die katholische Kirche etwas dafür tun, um neue Mitglieder zu gewinnen? Und was kann sie machen?
Also das finde ich interessant nochmal, unsere Untersuchung, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die schwerpunktmäßig ja von der evangelischen Kirche, aber wo wir jetzt der kleine Juniorpartner waren. Und das finde ich nochmal interessante Perspektiven. Weil erstmal ist es so, dass die katholische Kirche an Bedeutung verliert. Das ist ein Prozess, der schon lange angefangen hat. Weil es sind ja die Kinder, die nicht getauft worden sind, die dann wiederum ihre Kinder gegebenenfalls nicht taufen lassen. Und das gilt es erstmal auch zu akzeptieren und nicht in der Perspektive einer glorreichen Vergangenheit zu leben. Natürlich aber heißt es auch, sich aktiver ins Spiel zu bringen in der Frage, warum bin ich denn noch dabei? Das ist etwas, glaube ich, was wir ein Stück neu lernen müssen, das auch mit einem starken Selbstbewusstsein ins Spiel zu bringen. Ich merke im Gespräch mit Menschen, dass das auch erwartet wird. Und das ist immer so eine Geschichte, es ist interessant und man ist plötzlich so ein bisschen die Minderheit. Und das sind wir nicht gewöhnt als Christen in Deutschland. Und das sind wir aber jetzt. Und diese Rolle müssen wir annehmen und aus der heraus positiv agieren und nicht mit so einem verhaltenen, verhuschten Minderwertigkeitskomplex.
Und wenn Sie dann mit Menschen in Kontakt stehen, was erwarten die von der Kirche?
Ich erlebe das im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern. Es gibt noch mal etwas, wo die selber sagen, die Perspektive, woraufhin und wo heraus wir Gesellschaft gestalten, wenn ich an den Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens denke, dann ist das etwas, wo wir aus einem christlichen Verständnis heraus nochmal eine andere Perspektive haben, als wenn ich das nur aus meiner persönlichen Sicht heraus sehen kann. Es geht da um eine Frage auch, als geschaffener Mensch, habe ich eine andere Perspektive auf das Leben, als wenn ich mich einfach hineingeworfen fühle und nur das irdische Leben im Blick habe. Auch die Frage auf Gemeinschaft hin. Wir haben im Moment eine Debatte, die sehr stark nochmal auf die Autonomie des Menschen zielt. Ich würde aus einer christlichen Perspektive sagen, ich bin nie nur autonom. Natürlich, Freiheit, Selbstbestimmtheit ist wichtig, aber in einem christlichen Duktus geht das nur auch mit dem Blick auf den Nächsten. Und das ist etwas, das kann Politik aus sich heraus, diese Dimension ist ganz schwer hineinzubringen. Und wir brauchen aber in der Gesellschaft Menschen, die das auch stark machen können, die solche Perspektiven mit hineinnehmen.
Und wenn dann solche Menschen perspektivisch fehlen und auch selber zu einer Minderheit in der katholischen Kirche werden, wird sich dann auch die Position der Kirche verändern, wie zum Beispiel den Anfang und das Ende des Lebens betreffend?
Wir merken natürlich auch, dass wir als Gläubige natürlich Teil einer Gesellschaft sind und davon mitgeprägt sind. Und da braucht es natürlich die intensiven Auseinandersetzungen auch mit unseren Quellen, dass wir nochmal auch zusammen verstehen, warum guckt Kirche denn auf den Anfang und das Ende des Lebens. Jetzt haben wir diese Beispiele. Das ist etwas, was ich an der Stelle natürlich immer auch nochmal in die Zeit hinein ausbuchstabieren muss. Von daher ist ja auch diese Botschaft nicht statisch.
Solche ethischen und moralischen Fragen werden ja auch und vor allem an der Universität gelehrt und besprochen. Welche Rolle kommt denn der Theologie da in Zukunft nochmal zu?
Das ist natürlich der Schatz, aus dem wir da schöpfen, weil es braucht diese wissenschaftliche Theologie. Und da haben wir in Deutschland natürlich auch wirklich eine ganz reichhaltige Landschaft. Es ist ein hoher Wert, dass sich das auch nochmal ermöglicht in staatlichen Kontexten, an staatlichen Universitäten, dass wir da die theologischen Fakultäten im Schwerpunkt ja verankert haben, neben einigen auch kirchlichen Hochschulen. Und es gibt einen sehr intensiven Austausch, natürlich mit auch Professorinnen und Professoren. Unsere bischöflichen Kommissionen sind an der Stelle immer schon dieser Ort dieses Dialoges und wo natürlich auch die Professorinnen und Professoren da ihre Expertise einbringen. Ich habe eben schon mal von dem Brain gesprochen, der Kommission. Das ist im Grunde genommen schon der Ort, eigentlich auch ein sehr synodaler Ort, weil es eben nicht die Bischöfe alleine sind, sondern sie sich einfach auch an der Stelle sehr intensiv beraten lassen von der wissenschaftlichen Theologie. Das ist ein ganz fester Bestandteil der Arbeit der Bischofskonferenz.
Jetzt steht die Deutsche Bischofskonferenz auch in engem Kontakt mit dem Vatikan und Sie automatisch auch. Dort wurde vor kurzem die erste Ordenspräfektin von Papst Franziskus ernannt und seit dem 1. März ist auch die erste Regierungschefin von Vatikanstadt im Amt. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil der Papst ernst macht, dass er an der Stelle alle Möglichkeiten nutzt, auch Frauen in dieses System hineinzubringen. Und ich glaube, das verändert auch etwas. Selbst wenn dieser Zugang zum Priesteramt für ihn jetzt einfach eine schwierige Frage ist und er sagt, da sieht er keine Möglichkeiten, dann macht er ernst damit, Frauen an dieser Stelle, wo immer es möglich ist, sie hineinzusetzen. Das Gleiche haben die Bischöfe ja gemacht, auch mit dieser Frage der Generalsekretärin. Das ist ja im Grunde genommen ganz parallel zu sagen, muss es ein Priester sein? Und wir kommen aus einer Tradition, und das ist in der Weltkirche noch viel stärker, und das hat ja ganz viel auch mit der Finanzierung der Kirche zu tun, dass diese Ämter sind nicht qua Amt daran gebunden, sondern weil unsere Strukturen so sind und weil viele Dinge auch einfacher sind, wenn es Priester machen. Und das ist etwas, wo er jetzt andere Wege geht, und das ist ein starkes Zeichen. Und er hat es auch in der Synode gemacht. Er hat einfach Frauen und Laien insgesamt in die Synode berufen, hat weiter gesagt, es ist eine bischöfliche Synode, so ist es.
Und was meinen Sie, was verändert sich dadurch?
Die Gesprächszusammenhänge werden einfach andere, wenn die Gruppen diverser werden. Und ich kann das natürlich als Frau nicht sagen, wie die Bischofskonferenz sich verändert hat, weil ich es ja vorher nicht erlebt habe. Aber es kommen andere Perspektiven mit hinein. Und natürlich, jetzt sind natürlich auch Kleriker, auch darin bildet sich eine Vielfalt von Menschen ab, das ist ja keine Frage. Aber es verbindet sie auch etwas. Und wenn wir auch von Klerikalismus sprechen, dann ist das ja etwas, was auch etwas abschotten kann und wo Dimensionen und Perspektiven einfach auch fehlen, weil die Lebenswege zu gleichförmig sind. Und von daher ist es wichtig, das an dieser Stelle zu öffnen und die Vielfalt hineinzubringen.
In den letzten Monaten und Jahren wurde auch immer wieder gesagt, dass die katholische Kirche in Deutschland eine Sonderstellung hätte. Stimmt das?
Ja und nein. Also in der Frage der Möglichkeiten, die deutsche Kirche hat, hat sie schon eine sehr herausgehobene Stellung, wenn man sie mit vielen anderen Ortskirchen vergleicht. Aber die Weltsynode hat gezeigt, dass die Fragestellungen, vor denen die katholische Kirche in Deutschland steht, gar nicht so viel anders sind als in anderen Regionen der Welt. Und es gibt ein Spezifikum, wo die katholische Kirche in Deutschland ernst gemacht hat, was ins Mark geht und nicht so ganz leicht zu ertragen ist. Und das ist, die systemischen Faktoren des Missbrauchs klar zu benennen. In der Weltkirche ist klar, es gibt Missbrauch. Das wird von niemandem mehr geleugnet. Aber es wird immer auf die einzelnen Täter geschaut und gesagt, ja, da gibt es Verfehlungen einzelner Personen. Hier die MHG-Studie in Deutschland hat gezeigt, nein, es sind auch systemische Faktoren. Und das zu akzeptieren, das ist extrem schwierig, weil das sehr auch ins Herz der Kirche geht. Und deswegen gibt es immer noch die Tendenzen, das von sich abzuweisen, damit auch die Kirche zu schützen. Und das ist genau das, natürlich dieser Mechanismus, der auch Missbrauch begünstigt hat. Und da habe ich aber den Eindruck, dass es einfach auch Abwehrmechanismen sind zum Selbstschutz. Das sind lange Wege, das war in Deutschland auch ein langer Weg. Ich merke aber jetzt mit der Weltsynode, wie viel da in Bewegung gekommen ist. Wichtig ist da auch, dass Menschen auch die katholische Kirche in Deutschland erleben, weil natürlich, sag ich mal, da wird viel erzählt. Das eigene Erleben, das direkte Gespräch ist da ganz wichtig.
Und diese Mechanismen setzt die katholische Kirche ja auch schon um. Was meinen Sie, ist die Kirche da schon am Ziel angekommen?
Na, im Ziel wird sie mit dem Thema auch nicht sein, weil wir natürlich merken, dass Missbrauch bleibt ja ein Thema. Wo Menschen zusammen sind, gibt es eben auch die Frage und die Problematik von Missbrauch. Von daher, glaube ich, dürfen wir nicht in der Perspektive leben, wann haben wir dieses Thema endlich mal bewältigt. So. Ich glaube aber, dass die katholische Kirche hier viel geleistet hat. Sie immer in der Spannung ist, dadurch, dass sie aufdeckt und wirklich nochmal den Fokus darauf richtet, macht sie es immer wieder auch öffentlich und damit entsteht ein bisschen auch der Eindruck, dass das in der katholischen Kirche ein besonders starkes Problem ist. Wir haben andere gesellschaftliche Felder an der Stelle noch nicht in gleichem Maße auch beleuchtet. Die katholische Kirche hat akzeptiert, dass sie eben mit den systemischen Faktoren einfach als Institution da wirklich ran muss. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und wir haben inzwischen auf der Ebene der Bischofskonferenz ja mit Betroffenenbeirat, mit Sachverständigenrat, mit einer bischöflichen Arbeitsgruppe Strukturen ausgebildet, die sicherlich sich verändern werden im Laufe der Zeit, aber die nicht verschwinden werden.
Wenn über Kirche gesprochen wird oder wenn es um Kirche geht, geht es auch immer um den Glauben. Das ist es, weshalb Menschen zur Kirche gehen und sich dort zugehörig fühlen. Wie hat sich denn auch Ihr persönlicher Glaube in den letzten Jahren verändert, in denen Sie als Generalsekretärin tätig sind?
Ich hoffe, dass mein Glaube sich verändert hat, weil Glaube immer etwas Lebendiges ist und sich mit dem Leben verändert. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich verändert hätte, wenn ich nicht Generalsekretärin geworden wäre. Von daher ist das etwas, was natürlich immer das begleitet. Mein Glaube ist aber nicht erschüttert.
Das ist schön. Ist er vielleicht stärker geworden?
Ich sage mal so, es sind viele Perspektiven dazugekommen, die sehr bereichernd sind. Und dazu gehören vor allen Dingen auch nochmal weltkirchliche Bezüge. Das macht mich wirklich sehr demütig zu sehen, mit wie viel weniger Mitteln andere Ortskirchen auch arbeiten müssen und auch sehr fruchtbar arbeiten.
Sind Sie da vielleicht inspiriert worden? Gibt es da etwas, das Sie sich auch für die Kirche in Deutschland wünschen würden?
Es ist immer schwierig, in die Welt hinauszugehen und nach dem Schlüssel zu suchen. Das tun wir ja immer mal wieder. Wir pilgern auf die Philippinen, weil es da so pastorale Prozesse gibt. Ich glaube, dass es gut ist, da miteinander im Gespräch zu sein. Und die Weltsynode hat das ja auch noch mal ganz stark gemacht, weil sie auch noch mal den Auftrag gibt, Synodalität wirklich herunter zu deklinieren, nun in die Strukturen der Ortskirchen, sowohl auf der Ebene der Pfarreien, der Bistümer und eben auch der Bischofskonferenz. Aber wir müssen da unseren eigenen Weg suchen und finden.
Abschließend stellen wir sehr gerne immer die Frage nach der Hoffnung. Was ist es denn, das Ihnen Hoffnung macht?
Na, erstmal ist das Christentum insgesamt Hoffnung, weil es einfach wirklich nochmal eine Perspektive ist, wo Menschen über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende aus dieser Botschaft herausleben. Und das stärkt mich jeden Tag. Und das ist etwas, was mich auch lebendig sein lässt. Und natürlich ist es vor allen Dingen auch die Gemeinschaft der Glaubenden.
Beate Gillis ist die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz und in dieser Woche zu Gast bei Himmelklar. Alle Folgen zum Nachhören gibt's natürlich bei himmelklar.de, katholisch.de und domradio.de. Vielen herzlichen Dank Ihnen und auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.